Ich hoffe, dass ihr besser geschlafen habt als ich. Das wäre richtig gut. Wir als Gemeinde gehen durch die Bergpredigt. Ne? Ich weiß nicht, haben wir noch Zettel irgendwo? Sind die sind vorne, glaube ich, habe ich die gesehen beim Eingang. Ne? Ich würde euch sehr, sehr ermutigen, hier mitzumachen in diesen Reise, das wir machen als Gemeinde durch die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist für mich eine ganz, ganz besondere Predigt, weil ich versuche immer, meinen Glauben so real wie möglich zu leben. Ich sage ja immer wieder über die Jahre, dass ich Handwerker bin und ich mag es nicht, wenn wir von Sachen reden, die nicht funktionieren. Mag ich einfach nicht. Ne? Und wenn ich so die Bergpredigt lese, dann stelle ich mir vor, dass Jesus da sitzt und dass ich ihn zuhöre. Dass er ganz persönlich zu mir spricht und dann stelle ich mir die Person Jesus vor. Wie ist er? Was ist sein Herz? Was ist sein Wesen? Was ist seine ganze Beweggründe? Weil es ist ja ganz wichtig, ja sehr laut, es ist ganz wichtig, dass wenn man etwas hört, zu überlegen, wer redet gerade mit mir. Ne, das ist ja ganz anders. Und wenn Jesus persönlich zu uns redet und sich hinsetzt, dann offenbart er auch sein Herz uns. Und wenn ich das reflektiere und dann auch diese Texte, die Bergpredigt, die hier vorgebracht werden in die Bergpredigt, nicht nur in diesen kleinen Abschnitt, das ich heute nehme, sondern in die gesamte Bergpredigt, dann denke ich, wow. Ich denke, es gibt vieles, das ich übersehe, vieles, wo ich leichtgläubig geworden bin, wo ich mir mein Glauben zu einfach gemacht habe. Es gibt vieles, wo ich denke, hier ist der Sohn Gottes, der bereit ist, sein Leben zu geben für uns, der das Beste und Vollkommenste für uns wünscht und sich danach sehnt, dass es sich manifestiert in unserem Leben. Und doch ganz vieles, was wir in diesen Kapiteln lesen, muss ich zugeben, dass ich die nicht lebe, dass ich die nicht danach strebe, sie umzusetzen. Ich werde heute aus Kapitel 5 die ersten 12 Verse, die wir auch in diese letzten 2 Wochen durchgenommen haben, die werde ich mal einmal vorlesen. Danke, Cassie. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelte, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Und das lehrte er sie. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Gott segnet die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Gott segne die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Gott segne die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden sie in Überfluss erhalten. Gott segne die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Gott segne die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Gott segne die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Gott segne die, die ihr Leben ganz zur Verfügung stellen, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Lass uns beten. Jesus, wir wollen diese Wörter jetzt in unser Herz hineinsaugen lassen wie einen Schwamm. Und wir wollen hören, was du damals so auf den Herzen hattest, als du geredet hast. Und was du heute für uns, die Arche Schwerin, für uns persönlich, jeder von uns, wo wir wohnen, was du so gerne zu uns sagen willst. Öffne uns die Augen und das Herz. Helf uns zu hören. Leite mich, Herr. Helf mir, das zu sagen, was du so gerne sagen würdest. Wir danken dir für dein Wort. Und wir wollen uns dein Wort unterordnen heute Morgen. Amen. In die Ausbildung, die ich gemacht habe zum Pastor, haben wir ein paar Dinge gelernt. Einmal ist das, was ich am Anfang gemacht habe, dass man sich immer fragt, wer spricht. Und das Zweite ist, zu wem spricht er? Und dann geht es, warum und was will er erreichen und so weiter. So, zu wem spricht Jesus hier? Das ist für mich auch eine ganz wichtige Sache. Wer sitzt da? Wem hat er vor sich? Und ich glaube, es war ein ganz gemischtes Publikum. Auf die eine Seite, wissen wir aus dem Text, gab es die religiösen Leute, die sehr von sich überzeugt waren, dass die auf den richtigen Weg waren und auch schauen wollte, was diesen Mann überhaupt hier Dinge von sich gab. So, es gab so religiöse geprägte Leute, die sehr überzeugt und vielleicht sogar arrogant waren. Aber gleichzeitig gab es innerhalb von diese Pharisäern und Schriftgelehrten Menschen, die hungerten und dursten nach Gott und merkten schon, wie ein Nikodemus, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist nicht richtig. Und dann gab es bestimmt eine ganze Schar von Leuten, die einfach hungrig waren, die einfach solche Lehre noch nie gehört haben. Und gekommen sind und gefolgt haben und gehört haben und sind gekommen, um zu sehen, was lehrt diesen Mann. Und dann gab es vielleicht auch nur einfach neugierige Leute. Was lehrt er? Jesus selber beginnt in Kapitel 4, Vers 17. Da steht, von da an begann Jesus zu predigen, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nah. Die Bergpredigt geht um Buße und Buße ist Umkehr, Umdenken, eine Veränderung einzusetzen in dein Leben. John Scott sagte, dass man die gesamte Bergpredigt mit den Vers 6, 8 zusammenfassen könnte. Und da steht, seid nicht wie sie. Er sagt weiter, dass in jedem Paragraphen der Bergpredigt wird immer ein Kontrast gezeigt zwischen die Nachfolge Jesus und die Welt oder die Nachfolge Jesus und die religiösen Menschen. Und dass die Betonung von der Bergpredigt ist, ihr habt gehört, aber ich sage euch, seid nicht wie ihn. Nachfolge Christi, jede Menschen, die sagen, ich bin auf dem Weg, Jesus nachzufolgen, dürfen sich nicht an diese Welt orientieren, sondern Jesus lehrt ganz klar in die Bergpredigt, so dürft ihr nicht sein. Das ist nicht mein Maßstab und mein Willen für euch. Es geht immer um Herzensangelegenheiten und nicht um das richtige Glauben. Vor kurzem haben wir einen Film gesehen, In die Zeit von Luther spielte diesen Film und da war ein Mönch. Es war ein christlicher Film, war sehr gut. Und in seiner Predigt hat diesen Mönch gepredigt über, wie Marienstatuen nicht wichtig sind. Er sagte, Maria war eine ganz normale Frau. Und er predigte auch über Ablassbriefe. Und ich dachte, so eine Predigt habe ich nie gehalten, weil die einfach nicht dran ist bei uns. Aber doch kann ich mich nicht bremsen zu sagen, ihr Lieben, in unserer Zeit, ich sage das ja immer wieder, weil ich glaube, da müssen wir echt aufpassen, in unserer Zeit sind wir sehr zu einem Bekenntnischristentum geworden. Und es gibt kein Wort in die Bergpredigt, selig sind die, die das Richtige glauben. Selig sind die, die das Richtige bekennen. Und ich glaube, wir müssen wieder vor Augen halten, dass es darum geht, um ein Herz, die hungrig ist, der durstig ist, der weiß, dass er Gott braucht. Was sagt er in Kurzfassung? In Glendeutsch. Er sagt, willst du Gottes Segen erleben? Willst du erleben, dass Gott dein Leben segnet? Dann erkenne, dass du ihn brauchst. Dann wird er dir den Himmelreich schenken. Willst du Gottes Segen erleben? Dann sei traurig. Traurig über deinen eigenen Zustand. Traurig über den Zustand dieser Welt. Das Gegenteil zu Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Sei traurig. Willst du Gottes Segen erleben in dein Leben, im Fluss Gottes Leben? Sei traurig. Er wird dich trösten. Es gibt zwei Arten von Traurigkeit. 2. Korinther 7, Vers 10. Ich glaube, das habe ich auch auf die Folie. Denn Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Eine Traurigkeit ohne solche Umkehr dagegen führt zum Tod. So, es gibt eine selbstsüchtige Traurigkeit, die wir in unserer Arbeit in Kadelbogen sehr kennen. Es gibt Menschen, die einfach traurig sind und wütend sind über ihren Leben, aber keine Traurigkeit, die zu Umkehr führt. Willst du den Segen Gottes erleben in dein Leben? Dann sei freundlich und bescheiden. Dann wird dir die ganze Erde gehören. Passt euch nicht die Welt an. Die Welt sagt, ergreife es, es ist deins. Reiße es an dir, lass die Leute dir das nicht antun. Jesus sagt, sei freundlich und bescheiden. Willst du, dass Gott dich segnet? Dann hunger nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, wo du wieder weißt, ich schaffe es nicht. Ich will es so gerne, wie ich auch hungrig bin nach einem guten Essen. Aber ich schaffe das nicht. Aber auch eine Gerechtigkeit, wo wir merken, diese Welt ist so ungerecht. Eine Gerechtigkeit, die Menschen treibt zu diakonischen Werke. Hunger nach dieser Gerechtigkeit. Und du wirst es persönlich in Überfluss erhalten. Willst du, dass Gott dein Leben segnet? Dann sei barmherzig und du wirst Barmherzigkeit erfahren. Willst du, dass Gott dich segnet, dass er mit dir ist, dass er hilft dir? Dann habe ein reines Herz. Dann wirst du Gott sehen. Dann wirst du seine Stimme hören. Dann werde er dich leiten, dann werde er dich begleiten, dann werde er dich befreien von den Dingen, die dich innerlich quälen. Ein reines Herz. Willst du, dass Gott dich segnet? Dann bemüht dich um Frieden, weil dann bist du mein Kind. Wenn du dich um Frieden bemühst, in der Gemeinde, in unserer Gemeinschaft in Gadelbogen, wenn du ein Friedenstifter bist, dann bist du mein Kind. Freu dich, wenn du verspottet wirst, wenn du verfolgt wirst, weil es gibt eine große Belohnung. Die Reaktion auf die Bergpredigt ist in die meiste Zeit, das geht nicht. Das sind schöne, noble Gedanken, aber das kriegen wir nie im Leben hin. Tolle Gedanken, aber nicht realistisch. Können wir nicht schaffen. Und ich kann das total nachvollziehen. Und ich glaube, ich habe mal über die Bergpredigt gepredigt in dieser Gemeinde vor ein paar Jahren. Und ich glaube, damals habe ich gesagt, Jesus hat die Latte so hochgelegt, be perfect as your Father in heaven is perfect. 5,48, sei vollkommen, wie dein Vater im Himmel vollkommen ist. Und dass wir merken, das schaffen wir nie, aber dann haben wir das dann weggeschoben und uns nicht mehr darum bemüht. Dann war es nicht mehr ein Verlangen in unseren Herzen, danach zu dorsten, danach zu streben, danach zu leben. John Scott, und ich hatte nicht genug Zeit, um das zu übersetzen. Kannst du einmal das Englische bringen, Cassie? Genau, ihr könnt mir dann helfen bei der Übersetzung. Er sagt, to put them beyond anybody's reach, das bedeutet, ich übersetze gleich, is to ignore the purpose of Christ's sermon. To put them within everybody's reach is to ignore the reality of our sin. Er macht da einen Zwiespalt. Wenn wir sagen, dass die Predigt, dass die Forderung, die Jesus uns gibt in die Bergpredigt, weiter sind als irgendetwas, das wir jemals erreichen können, dann ignorieren wir den Grund, warum Jesus das überhaupt gesagt hat. Aber wenn wir behaupten, dass jeder das erreichen kann, dann ignorieren wir die Realität von unserer persönlichen Sünde. We give evidence of what God's free grace and gift, sorry, we give evidence of what by God's free grace and gift we already are. Wir sind eine Zeuge, oder wir, das ist nicht ganz richtig, wir offenbaren, wir machen sichtbar das, was wir durch Gottes freie Gnade schon haben. So, wir dürfen nicht die Bergpredigt einfach sagen, das sind noble Gedanken, aber niemand kann das erreichen. Das dürfen wir nicht. Und auf die andere Seite, ich habe hier geschrieben, Achtung, das letzte Vers in die Bergpredigt ist 7,28. Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen. So, wenn ich diese über die Bergpredigt und die Dinge, die wir da lesen, das zu einer schönen, gemütlichen Predigt mache, dann mache ich das nicht in Jesu Sinne. Weil als die Menschenmenge das gehört haben, waren sie zutiefst betroffen. Und das sollten wir auch sein. Wie geht's weiter? Was nehmen wir mit? Die Bergpredigt ist eine Beschreibung Jesu, wie seine Nachfolger sind. Die sind barmherzig, die sind hungrig, die sind freundlich und was sie tun. Und das müssen wir ernst nehmen. Genauso, als ob wir draußen auf die Bank sitzen und Jesus sitzt neben uns und sagt uns diese Dinge. Aber gleichzeitig habe ich geschrieben, days like these. Gestern war ein furchtbarer Tag. Ganz interessant, eine von den schlechtesten Tage, die ich seit Ewigkeit hatte. Echt furchtbar. Und heute darf ich über die Bergpredigt predigen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich sagen soll, weil ich will ja niemand jetzt hier. Kennt ihr das, wenn euren Herz so hin und her ist und du bist ständig wütend oder verletzt über Leute und du weißt in dein Herz, es ist nicht ganz richtig, aber doch geht es so den ganzen Tag? Ich sag mal einfach alles. Morgens fängt es an mit Frühstück. Wir frühstücken zusammen, Kadelbogen zusammen und in unserer Gemeinschaft. Und ja, Lydia, du musst irgendwie auf eine Seite von diesen Pfosten, die andere. Und Jan und Jamie fahren weg. Und sie haben gesagt, wir wollen unseren Urlaub von Samstag schon nehmen. Das bedeutet an sich, dass die frei sind von den Aufgaben. Samstag ist Putztag in Kadelbogen. Bitte kommen alle uns besuchen, auch in Kadelbogen, weil Samstag putzen wir. Und ich sage zu Jan, wir haben einen Holzvergaser, der rund um die Uhr läuft. Ne? Und der ist voll mit Asche und der ist teuer und der muss gewartet werden. Ich sage zu Jan, kannst du das machen? Nee, ich brauche den ganzen Tag zum Packen. Das war das Erste. Da war ich schon wütend, weil wir sind dabei, in die Küche eine Wand rauszureißen. Das haben wir rausgerissen und wir haben Wände gebaut, weil Justin nach unten zieht und Jan und Jamie fahren weg und Justin kommt runter und ist jetzt unser Pflegekind. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ich hatte so viel Arbeit, die ich fertig kriegen musste und er konnte nicht die 45 Minuten nehmen, um den Holzofen zu putzen. Okay, das mache ich dann auch noch. Und dann bauen wir und machen sauber. Und ich musste noch Türen einbauen und so weiter und so fort. Und dann habe ich das alles fertig und ich denke, wir tragen kurz einen Schrank von Harrys Wohnung rüber zu unserer Wohnung, in Justins neue Zimmer, damit er seine Sachen runterbringen kann. Schrank tragen wir rüber. Ich sage, Justin, geh und hol die Tür. Justin trägt die Türen rüber und die Türen wehen aus seiner Hand, weil er so viel Wind ist, weil er zwei genommen hat. Und die Türen fliegen über den Grundstück und gehen kaputt. Dann haben wir nicht nur einen guten Schrank zerstört, ich habe versucht, die einzuhängen, die waren völlig verbogen, die Scharniere und ausgebrochen, sondern wir haben trotzdem keinen Schrank für Justin, wo er einziehen kann. Ein Nachbar zieht aus und hat uns versprochen, Möbel zu geben. Ich sage, okay, ich gehe und frage da. Dann sehen wir die Möbel und die sind gut und das ist ein guter Schrank für Justin und wir versuchen die Treppe runterzukriegen, kriegen wir nicht hin, machen die Treppe noch ein klein bisschen kaputt, zum Glück nicht viel. Und dann müssen wir diesen alten DDR-Schrank wieder hochtragen und das ganze Ding auseinanderschrauben. Days like these. 1000 Schlitzschrauben. Die DDR, ich sag euch. Bauen wir das Ding auseinander. Und dann kommt der Nachbar, der umzieht in eine altersgerechte Wohnung, so 180 Jahre alt, und trägt diese Schubkassen runter, alleine. Ich sage, pass auf, tu dir nicht weh. Ich nehme den Schubkassen, drehe mich um, will den Schubkassen auf unseren Transporter tun, hau gegen die hintere Rückwand von dem Transporter, den Schubkassen hau mir gegen mein Kiefer, verrenkt mein Kiefer so doll, dass ich nicht mal Mittag essen konnte. Und es gab jemand, der das ganz witzig fand. Blessed are the peacemakers. Selig sind die Friedensstifter. Ich wollte einen großen Stift holen und Frieden draufschreiben und den benutzen. Und dann gehen wir zurück und wir bauen den Schrank auf und dann gehe ich raus und der Feuer ist aus. Und das Feuer muss 24 Stunden am Tag laufen im Winter bei uns. So, dann macht Glenn noch das Feuer voll. Dann geht er im Holzlager und merkt, wir werden nicht genug trockenes Holz haben, für dem Wochenende. Ich muss noch Holz hin und her schleppen. Und ich habe noch nicht an die Predigt angefangen. Ich habe zwar im Herzen das bewegt, aber und dann gibt es Anrufe, ne? Telefonate von Leuten, die einfach reden und reden und reden und reden wollten. Und ich merkte auch, die waren wichtige Anrufe, ne? Von Leuten, die vielleicht auch sterben würden auf der Straße. Und diesen Christ hat ihn gefunden und wollte ihn helfen und wollte fragen und mit mir reden. Und ich wollte die Predigt vorbereiten. Und dann kommt Jan und will unseren Internet heil machen. Mittlerweile ist es jetzt schon fast 6. Und ich bin immer noch wütend auf ihn von heute Morgen, von dem Morgen. Und jetzt macht er den Internet für mich heil und das passt mir ja auch nicht. Weil jetzt macht er doch was für mich und ich will auf ihm wütend sein. Wir kennen solche Tage. Oder ihr kennt das nicht. Und dann haben wir die Bergpredigt und dann haben wir Jesus. Und wir sagen, Jesus, das kann doch nicht wahr sein. Das ist bestimmt irgendwie poetisch gemeint. Aber es ist nicht poetisch gemeint, weil stell dir vor, ich würde in dieser Situation nicht die Bergpredigt umsetzen, sondern das, was in mein Herz umsetzt. Dann würde ich Müll ernten ohne Ende. So, wenn ich gesegnet sein will, dann muss ich danach streben. Und dann hat mir ein Vers geholfen, das übrigens auch hier in unserem kleinen Heft ist, das man immer durchnimmt. Und das war Vers 51, Psalm 51, Vers 12. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Wir haben so viel Information, ihr Lieben. Das quält uns aus die Ohren. Vom Internet predigen zu Bücher ohne Ende. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir so viel wissen. Und es gibt so viele tolle Prediger und Bücher und was weiß ich. Aber wir ergreifen so wenig davon. Und ich will euch sagen, willst du gesegnet werden? Dann entscheide dich heute Morgen. Das ist auf jeden Fall meine Entscheidung. Setz alles dran. Mach das Gebet Davids und wir wissen, viele von uns, was passiert ist, bevor Psalm 51 geschrieben worden ist. Mord, Ehebruch, Lügen, Betrügen und so weiter. Mach das Gebet Davids zu deinem mehrfach täglichen Schrei. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Ich glaube, wir werden in der Tat das Ziel nie erreichen. Aber das ist egal. Wir müssen danach streben, wenn wir in den Fluss Gottes leben wollen. In der Bergpredigt beschreibt Jesus selber, wie seine Nachfolge sein werden und was sie tun werden. Es sind nicht nur schöne, edle Gedanken, sondern er meint es schon ernst. Jesus sagt, mein Vater wird euch segnen, belohnen, Frieden schenken, das Himmelreich schenken und noch viel mehr, wenn ihr so lebt. Willst du im Fluss Gottes leben? Dann setz alles dran, betet wie David, schaffe in mir ein neues Herz. Gott kann viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Amen.